Welche Rolle spielt das Gebet in der Sendung der Propheten? Darum geht es heute hier im Katechismus bei Radio Horeb. Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis zu dieser Sendung mit Subregens Robert Paulus aus Regensburg. Alle zwei Wochen am Donnerstag sind wir ja unterwegs im vierten Abschnitt des Katechismus beim Gebet. Und da sind wir gerade im Alten Bund. Welche Rolle spielt das Gebet im sogenannten Alten Bund, im Alten Testament? Diesen Abschnitt erläutert uns Subregens Paulus. Den haben wir nun am Telefon. Grüß Sie Gott, Subregens Paulus.
Grüß Gott, Herr Dornis. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria.
Danke, Subregens Paulus, dass Sie sich die Zeit wieder nehmen, diese gute halbe Stunde des Katechismus am Nachmittag, wo wir die einzelnen Punkte des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche anschauen. Dort ist ja der große Katechismus, wie er immer genannt wird, abgekürzt KKK, der Katechismus der katholischen Kirche, in seinen detaillierten Punkten immer etwas zusammengefasst, und dadurch wird das Ganze im Kompendium etwas gerafft. Die Informationen sind dort sehr dicht. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie das hier ein wenig aufschlüsseln, das Ganze etwas entflechten, so auch hier. Nämlich in dem Fall im Punkt 539 steht als Antwort auf die Frage, welche Rolle spielt das Gebet in der Sendung der Propheten? Die Propheten schöpfen aus dem Gebet Licht und Kraft, um das Volk zum Glauben und zur Bekehrung des Herzens aufzurufen. Sie leben in einer großen Vertrautheit mit Gott und treten für die Brüder und Schwestern ein, denen sie verkünden, was sie beim Herrn gesehen und gehört haben. Elia ist der Vater der Propheten, also jener Menschen, die das Antlitz Gottes suchen. Auf dem Berg Karmel erwirkt er die Rückkehr des Volkes zum Glauben, weil Gott eingreift, den er mit den Worten angefleht hatte: Erhöre mich, Herr, erhöre mich. Kaplan Paulus, welche Rolle spielt das Gebet in der Sendung der Propheten?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir auf die Propheten im Alten Testament schauen, dann werden wir mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten konfrontiert. Einer, der Vater der Propheten, wie er hier im Kompendium genannt wird, Elia, ist uns ja hier genannt als der, der Gott anruft mit dem Erhöre mich, Herr, erhöre mich. Sie kennen vielleicht ein anderes Wort eines anderen Propheten, das ja auch eine Bitte ausdrückt, nämlich die Bitte, dass Wasser vom Himmel kommt, also sehr ausdrücklich und eindrücklich, zunächst die Himmel, wie es so heißt, tauen, tauet ihr Himmel, den Gerechten. Freilich geht es dann nicht nur um lebensspendendes Nass, sondern auch um, im übertragenen Sinn, um das Herabkommen eines Retters. Beim Propheten Jesaja findet sich dieser Ausruf: Taue der Himmel von oben, regnet den Gerechten. Tu dich auf, o Erde, und sprosse den Heiland, das Heil hervor. Das eben erwähnte lebensspendende Nass gewinnt die geistliche Dimension. Zum einen begegnet die Sehnsucht nach dem, was, oder vielmehr nach dem, der uns erfrischt, der uns am Leben hält, der vom Himmel kommt, um uns zum Himmel zu führen. Zum anderen ist da aber auch die Verheißung Gottes selbst. Im genannten Vers aus dem Buch Jesaja steht auch der Zusatz: Ich, der Herr, will es vollbringen. Das Tauet ist also nicht nur sehnsuchtsvolle Bitte des Volkes, sondern zugleich Auftrag Gottes. Ein Auftrag, der die Natur und Erde mit einbezieht. Erwartung und Erfüllung kommen hier zusammen. In der Botschaft der Propheten findet sich genau dieses Miteinander von Erwartung und Erfüllung. In dem, was die Propheten gestalten, dem Volk auf dem Weg mitgeben, findet sich sowohl ein erwartendes als auch eine erwartende als auch eine verheißende Komponente. Die Propheten waren Personen, die von ihrer Natur her als Menschen ganz auf der Seite der Menschen standen und doch zugleich auch von ihrer Sendung her auf der Seite Gottes. Das griechische Wort Prophetes, man könnte es mit Fürsprecher und Sendboten übersetzen, bringt das schön zum Ausdruck. Propheten sprechen für Gott, sind sein Sprachrohr, seine von ihm gesandten menschlichen Boten. Sie sind aber auch Fürsprecher, Fürbitter und damit Beter des Volkes Israel, der Menschen bei Gott, weil sie mit ihm in Kontakt stehen und die Nöte der Menschen ihm, dem Herrn, mitteilen. Die Propheten sind als Menschen auch Sucher des Angesichts Gottes. In diesem Sinn sind sie Vertreter des Volkes Gottes, das als Ganzes aufgerufen ist, das Antlitz Gottes zu suchen. Ohne Frage muss man hier vorsichtig sein. Vertreter des Volkes darf nicht als demokratisch gewählte Abgeordnete verstanden werden. Die eigentliche Wahl, Auswahl, Sendung erfolgt bei den Propheten von der Seite Gottes. In diesem Gesandtsein stehen sie gleichsam an der Schnittstelle zwischen dem Volk des alten Bundes und dessen einzigen Gott. Im Katechismus heißt es, in der Nummer 2595, die Propheten rufen zur Bekehrung der Herzen und legen für das Volk Fürsprache ein, während sie selbst, wie Elia, mit Feuereifer das Antlitz Gottes suchen. Die hier erwähnte Bekehrung des Herzens meint letztlich das, was unter der Hinwendung zu Gott, dem Suchen des Angesichts Gottes, zu verstehen ist. Als Gottsucher wollen sie das Volk, zu dem sie gesandt sind, mit auf den Weg zu Gott nehmen. An dieser Stelle ergibt sich eine intuitive Assoziation mit dem Bild des Tauens, des oben erwähnten Wassers vom Himmel. Wie der Regen zur Erde kommt und das himmlische Nass im Wasserkreislauf wieder dorthin zurückkehrt, so lässt sich auch das Grundgeheimnis des jüdisch-christlichen Glaubens fassen. Gott kommt zur Erde, zu den Menschen, um die Menschen um sich zu versammeln, um in den Himmel sie zu holen, heimzuholen. Die Propheten sind in diesem Prozess Wegbereiter Gottes und Wegbereiter für das Volk zugleich. Das biblische Zeugnis berichtet uns von einer ganzen Reihe von Propheten, die sich als von Gott gesandt begreifen. Wie diese Berufung zum Propheten erfolgte, zum Beispiel durch eine Vision oder eine Audition, also das Hören des Anrufs Gottes, ist von Prophet zu Prophet verschieden. Die Prophetenberufungen sind deshalb unterschiedlich, weil die Menschen unterschiedlich sind und Gott auf je einzigartige und individuelle Weise begegnet. Immer wieder geschieht diese Berufung auch gegen den anfänglichen Willen der späteren Propheten. Und doch gibt es bei aller Verschiedenheit der Berufungen eine Gemeinsamkeit, die von der Botschaft herrührt. Klarer wird dies, wenn man auf die falschen Propheten schaut, von denen auch an manchen Stellen der Bibel berichtet wird, so zum Beispiel im ersten Buch der Könige, Kapitel 18. Diese nicht von Gott gesandten Künder sind selbsternannte Propheten, schauen weniger auf das Angesicht Gottes und suchen weniger dessen Zustimmung, als vielmehr die des Volkes bzw. der ihnen überstellten Herrscher. Die echten und wahren Propheten des Alten Testaments zeichnen sich hingegen dadurch aus, dass sie von dem einen Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, gesandt sind. Ihn und seine Botschaft verkündigen sie allein. Dass diese ihre Botschaft nicht immer Gefallen bei den Menschen findet, dürfte bekannt sein. Ja, im Gegenteil, streckenweise wird für diejenigen, welche die Begebenheiten der alttestamentlichen Propheten schriftlich fixierten, gerade die Ablehnung der Botschaft der wahren Propheten zu einem Markenzeichen, zu einem Ausweiskriterium für die Echtheit des jeweiligen Propheten. Elia ist der Vater der Propheten, der Menschen, die nach ihm fragen, die dein Antlitz suchen, Gott Jakobs. Der Name Elia, der Herr ist mein Gott, übersetzt, kündigt den Ruf des Volkes an, der als Antwort auf das Gebet des Propheten auf dem Berg Karmel ertönt. Der Katechismus macht unter der Nummer 2582 einen Querverweis auf den heiligen Jakobus in seinem Jakobusbrief, wo es heißt, viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. Die wahren Propheten haben also eine Kraftquelle in Gott selbst, in Gott, der sie sendet. Wir wollen nach der kurzen Musikpause dies weiter bedenken und dann auch fortfahren in der Nummer 2584 des Katechismus. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen wir in den großen Katechismus der Kirche und finden dort in der Nummer 2584 ein Kriterium, das die Propheten ausmacht, das auch ihr Beten ausmacht. Dort heißt es: Im Alleinsein mit Gott empfangen die Propheten Licht und Kraft für ihre Sendung. Ihr Gebet ist nicht eine Flucht aus der ungläubigen Welt, sondern ein Hören auf das Wort Gottes. Dieses Gebet ist manchmal eine Aussprache oder eine Klage, immer aber eine Fürbitte, die das Eingreifen des rettenden Gottes, des Herrn der Geschichte, erwartet und vorbereitet. Der Katechismus führt dann verschiedene Stellen, Bibelstellen an, aus den Prophetenbüchern, von denen ich einige Ihnen nennen möchte. Im Buch Amos, Kapitel 7, heißt es: Sie machten sich daran, alles Grün im Land zu vertilgen. Da rief ich: Gott, mein Herr, vergib doch. Was soll denn aus Gott, aus Jakob werden? Er ist ja so klein. Im gleichen Buch Amos heißt es: Da rief ich, Amos: Gott, mein Herr, halte doch ein. Was soll denn aus Jakob werden? Oder im Buch Jesaja, Kapitel 6. Da sagte ich: Weh mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe mitten in einem Volk mit unreinen Lippen. Und meine Augen haben den König, den Herrn der Heere, gesehen. Oder im gleichen Buch, Jesaja, wiederum Kapitel 6. Danach hörte ich die Stimme des Herrn, der sagte: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Ich antwortete: Hier bin ich, sende mich. Oder im Buch Jeremia. Da sagte ich: Ach, mein Gott und Herr, ich kann doch nicht reden, ich bin ja noch so jung. Oder im gleichen Buch Jeremia, Kapitel 15 dann: Du weißt es, Herr, denk an mich und nimm dich meiner an. Nimm für mich Rache an meinen Verfolgern. Raff mich nicht hinweg, sondern schieb deinen Zorn hinaus. Bedenke, dass ich deinetwillen Schmach erleide. Du hast mich betört, o Herr, und ich ließ mich betören. Du hast mich gepackt und überwältigt. Liebe Hörerinnen und Hörer, kurz gesagt, Propheten beten. Sie stehen in Kontakt mit Gott, über das Berufungsereignis hinaus. Das Suchen des Antlitzes Gottes, wie es auch der Psalm 24 ausdrückt, ist ein lebenslanger Prozess und kein einmalig abgeschlossener Vorgang. Zugleich hat diese betrachtende Seite, diese kontemplative Seite, so könnte man auch sagen, Auswirkungen auf die Lebenspraxis der Propheten und ihrer Zeitgenossen. Genau daher rührt die Sozialkritik, wie sie bei einem Propheten Amos vorkommt, der die ungerechten Zustände im Volk beklagt. Oder eine Kultkritik, die dem Leser beim Propheten Jeremia begegnet. Die Kritik am sozialen, moralischen, aber auch geistlichen Zustand des Volkes Gottes bezieht sich in der Regel ebenso auf die Vergangenheit wie auf die Gegenwart der jeweiligen Zeit, in der ein Prophet auftrat. Der Blick in die Zukunft war nach prophetischem Zeugnis die zu erwartende Antwort Gottes auf die Ungerechtigkeiten und Unstimmigkeiten im Volk. Viele der prophetischen Botschaften sind daher Unheilsprophezeiungen, Untergangsankündigungen. Ein näherer Blick in die prophetischen Bücher der Bibel, der Nebiim, wie sie im Judentum heißen, sind uns aber eine Hilfe, um dieses Bild wieder ins Lot zu bringen. Nicht nur Unheilsbotschaft, sondern auch Heilsbotschaft findet sich bei den Propheten. Die Stellen aus dem Propheten Jesaja sind hierfür ein eindrückliches Zeugnis. Bei allem Aufatmen, dass es also auch positive Ankündigungen gibt, könnte man nun aber ins Grübeln kommen. Ändert Gott seine Meinung, einerseits von Unheil verhängend, bis andererseits das Heil schenkend. Mit einem Blick in die Geschichte des Volkes Israel kann man auf diese Frage eine Antwort geben. Im Jahr 722 vor Christus wurde das Nordreich Israels zerstört. 586 vor Christus ein Teil der jüdischen Bevölkerung nach Babylon verschleppt. Diese Ereignisse waren durch Propheten angekündigt worden. Und doch ging die Prophetie auch in und nach diesen einschneidenden Ereignissen weiter. Gott redet weiterhin zu seinem Volk. Er macht ihm Mut und Hoffnung. Die Botschaft Gottes lautet vorher wie nachher: Ich bin der Ich bin da, der Gott, der aus Ägypten befreit hat, der auch weiterhin mit seinem Volk unterwegs ist, der nicht verlässt. So hat diese Anwesenheit Gottes, das Ich bin da, immer eine Zweiseitigkeit. Auf dieses Zweiseitige, auch im Hinblick auf das Beten bei den Propheten, werden wir nach der Musikpause kommen.
Das ist der Katechismus bei Radio Horeb mit Subregens Robert Paulus aus Regensburg. Heute geht es um die Frage, welche Rolle spielt das Gebet in der Sendung der Propheten?
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Anwesenheit Gottes, ausgedrückt auch und gerade durch die Anwesenheit der Propheten, hat immer etwas Zweischneidiges. Gott ist da. Er sieht die Ungerechtigkeit und steht auf der Seite der Schwachen und handelt. Eben notfalls auch mit einer pädagogischen Lehrstunde durch so einschneidende Ereignisse wie das erwähnte babylonische Exil. Er steht aber auch dann auf der Seite der Schwachen und handelt, wenn sein ganzes Volk von fremder Macht geknechtet und unterdrückt wird. Eindrucksvoll ist das Beispiel der Begegnung des Prophetenvaters Elia mit der Witwe von Sarepta. Hier wird das Beten des Propheten zum Schlüssel für ein neues Leben. Sein Beten überhaupt hat einen weiten Spannungs- und Erfüllungsbogen, christlich gedeutet bis hin zum Auftreten Jesu Christi. Im Katechismus unter der Nummer 2583 finden wir einige Lebensereignisse des Propheten Elia angesprochen. Sie alle stehen in Kontakt, in Verbindung zu dem Thema Beten. Dort heißt es: Nachdem Elia an seinem Zufluchtsort am Bach Kerit Barmherzigkeit von Gott erfahren hat, lehrt er die Witwe von Sarepta, an das Wort Gottes zu glauben. Er bestärkt diesen Glauben durch sein inständiges Gebet. Und Gott lässt das Leben in den Sohn der Witwe zurückkehren. Das Opfer auf dem Berg Karmel war eine für den Glauben des Gottesvolkes entscheidende Prüfung. Bei diesem Opfer verzehrt das Feuer des Herrn auf Bitte des Elia das Brandopfer zu der Zeit, da man das Speiseopfer darzubringen pflegt. Die ostkirchlichen Liturgien haben den Ruf des Elia, erhöre mich, Herr, erhöre mich, in die eucharistische Epiklese übernommen. Da wird also, liebe Hörerinnen und Hörer, etwas aus einem alten prophetischen Buch hineingenommen in die lebendige, liturgische, das heißt gottesdienstliche Praxis heute. Als Elia schließlich wieder in die Wüste geht, zum Ort, an dem der lebendige und wahre Gott sich seinem Volk geoffenbart hat, kauert er sich wie einst Mose in einer Höhle, bis die geheimnisvolle Gegenwart Gottes vorüberzieht. Doch erst auf dem Berg der Verklärung wird sich Gott, dessen Antlitz die Menschen suchen, enthüllen. Auf dem Antlitz des gekreuzigten und auferstandenen Christus erkennen sie die Herrlichkeit Gottes. Sie merken, liebe Hörerinnen und Hörer, wie hier ein Riesenbogen gespannt wird von Propheten Elia, einem Lebensereignis, einer Gottesbegegnung und schließlich der Begegnung mit Gott, mit Jesus Christus, in Jesus Christus schlechthin. In christlichem Verständnis werden ohne Frage die Verheißungen der Propheten auf Jesus hingelesen. Im Katechismus unter der Nummer 2581 wird das zusammengefasst. Da wird zunächst vom Tempel geredet. Der Tempel sollte für das Volk Gottes der Ort der Einübung in das Gebet sein. Die Wallfahrten, die Feste und die Opfer, das Abendopfer, der Weihrauch und die Schaubrote waren Zeichen der Heiligkeit und Herrlichkeit des erhabenen und doch ganz nahen Gottes. Sie waren Aufruf zum Gebet und Wege des Gebets. Aber der äußere Vollzug der religiösen Handlungen verleitete das Volk oft zu einem nur noch äußerlichen Kult. Es bedurfte der Erziehung im Glauben und der Bekehrung der Herzen. Dies war die Aufgabe der Propheten vor und nach dem Exil. Propheten sind im Auftrag Gottes, also Sprachrohre. Sie sind aber auch im Auftrag Gottes Erzieher und im übertragenen Sinn Ärzte, Herzspezialisten, die mit der Bekehrung der Herzen betraut sind, weil sie selbst am Puls Gottes leben. Gott liegt viel am Wohl seines Volkes, an seiner sozialen, moralischen und geistlichen Gesundheit, die es nur in Gemeinschaft mit Gott geben kann. Genau deshalb sandte er die Propheten. Elia, der als Vater der Propheten gilt, heißt übersetzt: Der Herr ist mein Gott. Dieser Name sollte Programm sein, nicht nur für Elia selbst, sondern für das ganze Volk Gottes. Der Herr ist mein Gott. Das dürfte auch die kürzeste Antwort sein auf den Anruf Gottes. Es erinnert ein wenig an das dem heiligen Augustinus zugeschriebene Wort: Liebe und tu, was du willst. Wer sagt, der Herr ist mein Gott, der wird in sozialer, moralischer und geistlicher Hinsicht recht tun und gut handeln. Dafür braucht es einen Lernprozess. Diesen Lernvorgang hat das Volk des alten Bundes in Höhen und Tiefen, sozusagen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, erfahren und eben auch durchlitten. Stets am Leben blieben dabei aber die Hoffnung und das Warten auf den Messias, den, der kommt als konkreter Ausdruck der Nähe Gottes, den, der sozusagen in einer Gestalt das zusammenführt, was viele in "Der Herr ist mein Gott" bekennen und auch beten. In Jesus Christus hat sich nach christlichem Verständnis die Botschaft der Messias-Ankündigung, wie sie sich bei den Propheten findet, erfüllt. Der Katechismus kommt in der Nummer 2583 im Zusammenhang mit dem Leben des Propheten Elia bezeichnenderweise eben auf das vorhin schon gehörte Verklärungsereignis zur Sprache. Erst auf dem Berg der Verklärung wird sich Gott, dessen Antlitz die Menschen suchen, enthüllen. Die prophetischen Schriften auf Jesus Christus hinzulesen, steht im Kontext dessen, was eingangs über das Zusammenspiel von Erwartung und Erfüllung gesagt wurde. Tauet ihr Himmel, hatten wir als Ausgangspunkt gehört. Tauet ihr Himmel, erhöre Herr, erhöre mich. Worte, die sich bei Jesaja und Jeremia finden, die Erwartung und Hoffnung ebenso ausdrücken wie die Verheißung Gottes. Auch die Propheten sind selbst Erwartende, Hoffende, Suchende gewesen. Sie waren aber zugleich auch Verheißende, Glaubende und Betende. Auch wenn in Johannes dem Täufer die Reihe der alttestamentlichen Propheten dann geschlossen ist, weil ja sich mit Jesus Christus die Fülle der Zeit herbeigekommen ist, so gilt auch uns heute noch die Botschaft der Propheten. Wir können uns hinterfragen, was unserem sozialen, moralischen und geistlichen Lebensprozess zuträglich und abträglich ist. Und noch grundlegender ist die Frage, ob und wann wir als Menschen sagen können: Der Herr ist mein Gott. Darauf aufzubauen, das Leben aufzubauen, bedeutet, auf Gebet zu setzen. Das ist die Grundlage des jüdisch-christlichen Betens. Gott gibt uns die Zusage: Ich bin bei dir, ich begleite dich. Unser gläubiges Vertrauen soll die Antwort hervorbringen, der Herr ist mein Gott. Nicht nur gesprochen als Gebet, sondern gelebt. Und so erbitten wir für unser Beten und Leben Gottes Schutz und Segen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne und begleite euch auf eurem Lebens- und Glaubensweg der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Subregens Robert Paulus aus Regensburg war das, hier in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb und der Frage, welche Rolle spielt das Gebet in der Sendung der Propheten? Wo genau Sie das finden im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche, das steht im Infofeld zur Sendung auf horeb.org und horeb.org ist auch eine gute Adresse, wenn Sie das nochmal nachhören möchten, sich eine kostenlose CD bestellen, geht ganz einfach bei uns im Tagesprogramm mit wenigen Klicks. Klassischerweise auch telefonisch unter 08328 921 120 in Deutschland. Und natürlich steht das Ganze auch in Kürze im Podcast- und Downloadbereich horeb.org. Auch an dieser Stelle sei Ihnen allen gedankt, die Sie durch Ihre Spende Radio Horeb ermöglichen, dass wir hier diese Glaubens- und Gebetsgemeinschaft der Familie von Radio Horeb haben. Wie Sie wissen, Radio Horeb gehört ja zur Weltfamilie von Radio Maria und die Radio Maria Stationen finanzieren sich ausschließlich durch die Spenden der Hörerinnen und Hörer. So ist das auch bei Radio Horeb. Es gibt da keine sonstigen Einkünfte. Alles das, was wir hier machen, ist nur möglich dank Ihrer Spende, Ihrer Großzügigkeit, Ihres Gebetes auch und Ihrer Opfer. Vergelt's Gott Ihnen allen dafür. Hier folgt jetzt gleich um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken mit der Enzyklika Benedikts des 16. Spe Salvi. Mein Name ist Gregor Dornis, ich darf mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen allen gottesreichen Segen.